Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt's bei uns mal die Pille für den Mann. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, immer wenn ein Bericht kommt über ein Verhütungsmittel, ein, ich glaube, orales Kontrazeptivum, sagt man, wenn es eine Pille sein soll, für den Mann, dann werde ich gleichzeitig innerlich ganz hellhörig, aber auch ganz resigniert, weil den Anlauf hat es ja schon mehrfach gegeben in der Geschichte und es gibt ja auch eine große Diskussion darum, Männer wollen einfach nicht verhüten, Männer wollen das Risiko nicht auf sich nehmen, Männer wollen nicht unter Hormoneinfluss irgendwelche Nachteile in ihrem Körper haben. Kein Problem, wenn Frauen das machen, damit die Männer ihren Spaß haben können. Also diese Diskussion gibt es und sie ist nicht vollkommen von der Hand zu weisen, muss man einfach mal sagen. So, das heißt, gleichzeitig war ich freudig erregt, oh, da gibt es neue Forschung und dachte dann, na, das wird doch wieder nichts. Was kannst du mir anderes berichten?
Naja, ich kann berichten, dass es sich hier um ein Medikament handelt, was hormonfrei ist. Was also vom Eingriff in den Körper relativ nebenwirkungsarm ist. Oder vielleicht sogar nebenwirkungsfrei, das wissen wir noch nicht. Aber jedenfalls ist das ein neuer Ansatz. Im Gegensatz zu den anderen oralen, also den anderen Pillen für den Mann, ein anderer Ansatz. Und insofern könnte es auch sein, dass die Akzeptanz bei Männern größer ist. Wobei ich darauf hinweisen möchte, so schwarz-weiß, wie du es gemalt hast, ist es nicht. Die Verhütung beim Mann ist nicht unbedingt leichter als bei Frauen.
Es könnte ja sein, dass das neue Medikament jetzt natürlich genau das, was du gerade sagst, widerlegt. Aber die Prinzipien dahinter interessieren mich. Sagen wir mal so, was ich mir eben sehr gut vorstellen kann, ist, als die Pille für die Frau entwickelt wurde, ich bin jetzt nicht sicher, ob man die Nebenwirkung erstmal nicht kannte oder ausgeblendet hat, aber dass es später eine, sagen wir mal, nicht gerade einen Run darauf gab, Alternativen zu finden. Weil das unterstelle ich jetzt einfach mal, damals oder sehr lange eben noch männlich dominierte Medizin gesagt hat, naja, das ist zwar schade mit diesen Nebenwirkungen, aber so schlimm ist das nun auch nicht. Und wir können mit anderer Forschung mehr Geld verdienen. Das halte ich für relativ gegeben. Du nicht?
Es gab dann ein Medikament für Frauen und damit war der Leidensdruck ja erstmal ein bisschen geringer.
Genau, schon mit krassen Nebenwirkungen, muss man auch sagen.
Mit krassen Nebenwirkungen. Und ich meine, diese Zeit, in der die Pille aufkam, war ja auch die Zeit, in der man geraucht hat und wie auch immer. Also die Kombination war dann auch fatal. Also, und es gab erhebliche Nebenwirkungen und es gibt aber auch heute immer noch erhebliche Nebenwirkungen, die aber deutlich geringer sind als damals. Aber ich glaube, es gibt schon verdammt viele Männer, die sehr froh wären, wenn sie eine einigermaßen nebenwirkungsarme Pille für sich hätten. Es gibt ja immer den schönen Spruch, also Empfängnisverhütung ist viel zu wichtig, um sie dem Mann zu überlassen. Aber
sie ist so wichtig, dass alle sich damit beschäftigen sollten. Könnten wir vielleicht genderneutral formulieren?
Also sie haben ja die Möglichkeit, das ist ja Quatsch. Ich meine, man kann ja mit Kondomen, das ist ja nun, gibt es ja angeblich. Und eine Vasektomie, also eine Durchtrennung der Samenleiter gibt es ja auch. Das ist natürlich eine Sache, die theoretisch reversibel ist, aber praktisch problematisch. Also man kann sich nicht darauf verlassen, dass sie reversibel ist. Und in der Sturm- und Drangphase möchte man ja möglicherweise die Möglichkeit haben, später doch noch Kinder zu zeugen. Aber so ganz schwarz-weiß ist es eben doch nicht.
Wir können ja über die Alternativen sozusagen zu dieser Pille, können wir ja gerne nachher noch sprechen auf jeden Fall. Da gibt es auch viele, viele spannende Aspekte. Wo wollen wir zuerst anfangen? Wollen wir erstmal anfangen, wie dieses Medikament funktioniert? Oder willst du uns erstmal als gelernter Doktor erzählen, warum Verhütung deiner Ansicht nach bei Männern irgendwie komplizierter zu realisieren?
Lass uns mal mit dem Medikament anfangen. Das heißt gerne. YCT529 oder das ein amerikanisches Produkt ist, wahrscheinlich heißt es YCT529 oder so.
Ja, YCT klingt ja auch irgendwie, klingt wie, als würde man Computertomographie hinterfragen, aber auf jeden Fall schnittiger, muss man sagen.
Klingt schnittiger, klingt wie Cola Zero oder so.
Ein bisschen, ja genau.
So, und dieses Medikament blockiert ein Vitamin-A-Produkt, ein Vitamin-A-Metaboliten. Also im Körper ist alles unfassbar kompliziert. Und wenn man sich so Grafiken anschaut...
Danke, dass du das dann endlich mal zugibst.
Ja, und wenn man sich Grafiken anschaut, wird einem klar, dass das alles überhaupt nicht funktionieren kann. Und manchmal tut es das eben doch. Also am Anfang steht Vitamin A, dann gibt es da eine Signalkaskade, dann werden dann Dutzende von Produkten in andere Produkte umgewandelt und am Ende werden Spermien produziert. Und in diesem Fall ist es eben so, dass dieses Produkt, YCT, einen dieser Metaboliten, einen dieser Zwischenschritte blockiert. Und das führt schlicht und einfach zu einem Stopp der Spermienproduktion.
Das wenige Einfache, was ich glaube zu verstehen aus diesem ganz Komplizierten, ist, es gibt Vitamin A, das kommt im Körper an, das wird umgearbeitet zu einer Art Vorstufe von etwas, was man dann braucht, um Spermien zu produzieren. Und in den Hoden gibt es einen Rezeptor dafür. Und das, was das Medikament jetzt macht, ist dem Rezeptor zu sagen, nee, das wollen wir jetzt nicht haben. Diese Vitamin A-Vorstufe bitte nicht einlagern, nicht weiterverarbeiten und damit kann dann auch kein Spermium produziert werden. Ist das ungefähr richtig?
Das ist genau richtig.
Okay.
Und dann hast du eben auf diesem Wege keine Spermien mehr. Mhm. Und der Unterschied ist eben der, dass andere Medikamente zum Beispiel den Testosteronspiegel erhöhen. Und dass das dann eben, dann kriegt das Gehirn ein Signal über den erhöhten Testosteronspiegel, dann werden andere Hormone ausgeschüttet und dann wird dadurch sekundär die Produktion heruntergefahren oder eben ganz heruntergefahren. Aber das hat dann eben erhebliche Nebenwirkungen. Ein hoher Testosteronspiegel hat dann eben Nebenwirkungen auf die Libido. Oder in Versuchen wurde dann beschrieben, dass wenn Männer Alkohol trinken, dass es ihnen dann schlechter geht. Unter dieser Medikation.
Das geht ja nicht. Aber ich habe jetzt eher dran gedacht an diese Leute in den Fitnessstudios, die Testosteron sich spritzen, um noch mehr irgendwie Gewichte heben zu können und Muskeln aufzubauen. Und die dann nicht nur eklig nach ganz schlimmem Schweiß stinken, sondern auch die ganze Zeit, wenn sie irgendwie ihren Satz hinter sich haben, die Gewichte hinschmeißen müssen und oder so brüllen wie so Tiere. Ja? Also daran, an diese Nebenwirkung habe ich eher gedacht.
Einverstanden, aber das ist dann wiederum auch eine etwas andere Wirkstoffklasse, die benutzen. Okay. Und ich zitiere es ja immer wieder gerne, aber die schöne Vorstellung ist, da ist dann so ein Muskelberg, der sich mit Anabolika zu einem Muskelberg gemacht hat. Und weil auch da eben Signale durch den Körper gehen, wird dann irgendwann dem Hoden gesagt, eigentlich ist alles gut, du wirst kaum noch gebraucht. Und dann werden die Hoden in der Regel oder zumindest häufig kleiner. Und die Vorstellung, dass so ein Muskelberg Kirschkern kleine Hoden hat, hat ja einen gewissen Charme.
Es gibt einen Artikel von einem, ich glaube, es war ein Washington Post-Journalist, aber auf jeden Fall eine sehr angesehene amerikanische Zeitung, der ein paar Wochen lang diese, nicht nur Testosteron, aber diese Wirkstoffkombination, die man zu dem Zeitpunkt, wo er es gemacht hat, in den 2000ern eben genommen hat, um besser Muskeln aufzubauen. Der war dann auch schon über 40, ja, und dachte, er will jetzt aber auch nochmal gucken, wie das eigentlich wirklich ist. Es wird immer so verdammt und so. Und er hat im Selbstversuch also Steroide genommen und eben auch ein bisschen Testosteron und noch ein paar andere Sachen, die harmlos sind, die auch legal sind, was man da eben so macht, Kreatin, Eiweiß und so weiter und so fort. Und dann hat er eben auch beschrieben, was passiert. Also erstmal hat er beschrieben, dass er wirklich leistungsfähiger war, was ihm gut gefallen hat. Dann hat er aber beschrieben, dass er auch deutlich aggressiver war und reizbarer. Und zwar überall, nicht nur im Fitnessstudio. Dass er selber auf einmal zu diesen so schreienden Typen gehörte, von denen ich gerade erzählt habe. Dass er angefangen hat, eben zu schwitzen wie ein Schwein. Und eben unangenehm dabei zu riechen. Und am Ende erzählte er dann eben auch, also dass auf einmal ganz viele Frauen irgendwie mit ihm flirteten und so, weil er halt so bodygebildet aussah. Aber seine Hoden anfingen, sich in seinen Körper zurückzuziehen. In den Hodenkanal, aus dem sie mal kamen. Und er beileibe keine Erektion mehr zustande kriegen konnte, egal wie er wollte, was ihm dann nun auch nichts genutzt hat und so weiter. Und das schrieb er alles sehr launig und sehr schön zu lesen. Und am Ende schrieb er dann eben auch, dass diese ganzen Nebenwirkungen sich dann aber auch innerhalb von 2 Monaten, nachdem er die Medikamente abgesetzt hat, alle gaben. Allerdings auch die Muskeln wieder verschwanden.
Wir haben darüber ja nicht gesprochen. Ich habe diesen Artikel auch gelesen und das ist schon wirklich lange her. Und ich kann mich dann noch an 2 weitere Details erinnern, die eigentlich ganz furchtbar waren. Also das erste war, er ist in eine Muckibude gegangen und hat gedacht, er macht jetzt auch mal was für seinen Körper.
Ja.
Und er lief dann immer an diesen großen Muskelbergen vorbei, aber er wurde kein Muskelberg. Bis einer von den Bergen ihn dann zur Seite genommen hat und ihm mitleidig gesagt hat, das geht so nicht. Das geht ohne Anabolika nicht. Du musst Folgendes tun. Also jedenfalls nur in die Muckibude zu gehen, wird dich nicht dahin bringen, wo ich jetzt bin. Und dann kann ich mich an ein weiteres Detail noch erinnern. Also er fing dann an, eben diese Dinge zu bestellen und so. Dann bekam er eine fürchterliche Steroidakne. Und die musste er dann eben auch wiederum medikamentös behandeln. Und Teil 3, ja, den habe ich genauso in Erinnerung. Die Frauen begannen sich für ihn zu interessieren, aber er nicht mehr für sie. Beziehungsweise vielleicht doch für sie, aber es hätte nicht mehr funktioniert.
Das Wollen war ihm nicht genommen, wohl aber das Können.
Ja, Moment. Aber möglicherweise wird dir auch das Wollen genommen. Also, wenn du diese anderen Pillen, also die testosteronerhöhenden Pillen nimmst, dann wird dir möglicherweise auch das Wollen genommen. Das ist ja auch nicht im Sinne von...
Wie, das ist dann ein zu niedriger
Empfängnisverhütung.
Testosteronspiegel macht Unlust, aber ein zu hoher auch?
Kann es machen.
Ah, interessant.
Und das ist dann natürlich die absolut sichere Kontrazeption, weil erstens mal hast du kein Spermien mehr und zweitens keine Lust und auch keine
Fähigkeit. Ich höre den Katholiken aus dir. Wenn man verhüten möchte, ist Enthaltsamkeit eine tolle Variante. Ne? Auch als Schutz vor AIDS.
Genau, so sehen mein Papst, mein vorvorgängeriger Papst und ich das natürlich auch.
Der vorvorgängerige, meinst du den, der die Kirchen-Nazis wieder salonfähig gemacht hatte, Herrn Ratzinger?
Naja, Herr Ratzinger hieß dann natürlich Benedikt 16 und er hatte einen zugegebenermaßen einen sehr unglücklichen Umgang mit der Realität. Er galt
und
als
den Piusbrüdern.
Und den Piusbrüdern. Er galt als perfekter Theologe. Ja. Aber das reicht für eine Papstposition nicht aus.
Wenn wir jetzt auch noch einsteigen, wie sehr er geholfen hat, die Aufklärung über sexuellen Missbrauch innerhalb der Kirche zu deckeln, dann ist diese Folge nun endgültig entglitten. Lass uns zurückkehren zu YCT, was war's? 529, genau. Also, es geht darum, dass letzten Endes die Spermienproduktion an einer Stelle eines Vitamin-Zwischenprodukts sozusagen unterbunden wird. Und jetzt gab es eine Studie.
Jetzt muss man erstmal sagen, woher wissen wir das denn mit der Spermienproduktionsreduktion? Mhm. Wir wissen es aus Tierversuchen. Und bei Mäusen wurde dann eben die Wirkung getestet.
Ah ja. Mhm.
Der Versuch am Mensch, der ist dann ein anderer. Aber bei Mäusen wurde die Wirkung getestet und du hattest eben eine 99-prozentige Unfruchtbarkeit nach 4 Wochen. Mhm. Und du hattest, und das ist nicht das Unwichtigste, nach weiteren 4 bis 6 Wochen einer nicht mehr Medikamenteneinnahme hattest du eine zuverlässige Rückkehr zur Fruchtbarkeit.
Ah, okay. Mhm.
Das ist ja nicht unentscheidend.
Das
bei
stimmt.
Affen hat man es auch probiert. Da hattest du eine nicht so hohe Unfruchtbarkeit, aber schon eine Senkung. Ich weiß jetzt nicht, mit welchen Dosierungen und das muss man ja auch mit dem Körpergewicht korrelieren, wie auch immer. Und du hattest eben auch eine zuverlässige Rückkehr zur Fruchtbarkeit nach 10 bis 15 Wochen. Also das Medikament verspricht, die Wirkung zu haben, über die wir reden.
Super. Jetzt sind 2 interessante Dinge passiert. Das eine ist, es gab eine Studie mit Menschen, die positiv war, über die können wir gleich sprechen. Das zweite, was passiert ist, schon wurde der Verdacht laut, da gibt es eine erfolgreiche Studie für so ein tolles Medikament und dann soll es trotzdem erst in 10 Jahren auf dem Markt sein. Wie kann das denn sein? Warum will man nicht sofort sozusagen diese Hormonbomben mit all ihren karzinogenen Nebenwirkungen, die eben Frauen im Moment verschrieben bekommen, warum will man die nicht zeitnah ersetzen? Also vielleicht nicht in 10 Jahren, sondern vielleicht in 2 Jahren. Lass uns vielleicht erstmal über die Studie sprechen. Es waren gar nicht so viele Teilnehmer, glaube ich.
Nein, es war eine Phase 1a-Studie, das heißt, also First in Human, also sozusagen die erste Nutzung oder das erste Ausprobieren bei Menschen. Man hatte nur 16 Teilnehmer, die waren zwischen 32 und 59, was ja wichtig ist, damit du weißt, vielleicht wirkt es tatsächlich nur bei Jungen oder nur bei Älteren oder wie auch immer. Du hast verschiedene Dosierungen ausprobiert, also zwischen 10 Milligramm bis 180 Milligramm in verschiedener Konstellation. Und es geht in dieser Phase einer Studie oder in dieser Art von Studie geht es um Sicherheit und Pharmakogenetik. Das heißt, einmal geht es darum, ist es sicher? Du hast gesunde Männer. Du hast übrigens nur vasektomierte Männer. Das heißt also Männer, die sowieso bewusst sich entschieden haben, nicht mehr fruchtbar zu sein.
Ah, weil falls es schief geht, werden sie doppelt unfruchtbar, nicht ganz so schlimm wie einfach unfruchtbar.
Das ist genau der Punkt.
Wenn man es nicht will, okay,
genau,
alles klar.
Wir wissen bei Mäusen, dass die nach 4 bis 6 Wochen wieder fruchtbar waren. Und bei Affen wissen wir es auch. Bei Männern wissen wir es ja noch nicht. Und wenn du jetzt junge Männer hättest, 32-Jährige, und die sind dann dauerhaft unfruchtbar, dann ist das ja ein nicht unerhebliches Problem. Deswegen also 16 vasektomierte Männer. Und man hat eben einfach festgestellt, erstens, es gibt keine Nebenwirkungen. Es verändert nicht den Hormonspiegel in keinster Form. Man hat verschiedenste Hormone getestet. Es gibt keine Nebenwirkungen, die man nach dem Zeitraum, ich weiß nicht genau, wie lang die Studie lief, die man nach dem Zeitraum beobachtet hätte.
Okay.
Das ist die eine gute Nachricht.
Mhm.
Und die zweite ist die Pharmakogenetik. Da will man einfach wissen, wie gut wird das Medikament aufgenommen, wovon hängt die Aufnahme ab, wie schnell wird es im Körper abgebaut. Und das scheint auch funktioniert zu haben, denn erstens, es wird gut aufgenommen und zwar unabhängig davon, ob du gerade gefrühstückt hast oder nicht, ob es morgens, mittags oder abends ist oder wie auch immer. Also du musst es nicht vor dem Essen einnehmen oder nach dem Essen. Und der Abbau ist langsam, also nach 2 bis 3 Tagen hast du noch den halben Wirkspiegel im Blut.
Mhm.
Das heißt, man kann sich vorstellen, dass das Medikament einmal pro Tag eingenommen werden muss und nicht 3-mal oder so. Kann ja theoretisch auch sein.
Ja.
Das heißt, das sind jetzt erstmal gute Nachrichten. Das Medikament, unabhängig von der Funktion, das Medikament wird bei gesunden Männern verschiedenen Alters gut vertragen, gut aufgenommen und nicht allzu schnell abgebaut.
Super. Und da würde man doch jetzt sagen, das klingt alles gut, bisher keine Nebenwirkungen. Wann geht es weiter mit der nächsten Phase der Studie?
Ja, jetzt sofort.
Mhm,
also
okay.
Es geht ziemlich sofort weiter. Jetzt gibt es 2 angedachte Studien. Die eine ist, glaube ich, für 28 Tage Dauer geplant, die zweite für 90 Tage.
Mhm.
Du hast jetzt nicht mehr 16, sondern 50 Teilnehmer. Und jetzt geht es nicht mehr nur um die Sicherheit, sondern auch um die Wirksamkeit.
Mhm.
Und das ist ja der zweite entscheidende Schritt.
Also jetzt geht es darum, sozusagen auch Leute, die keine Vasektomie hatten, zu untersuchen, ob das wirklich zu 100% zuverlässig ist.
Genau. Und das ist natürlich jetzt, um den Gedanken von Anfang aufzugreifen kurz, ist es grundsätzlich leichter, bei Männern eine Unfruchtbarkeit herzustellen. Also Bei Frauen musst du, so die Theorie, ja nur ein Ei pro Monat verhindern oder die Befruchtung verhindern. Bei Männern ist es so, wir produzieren jede Sekunde 1500 Spermien. Also das ist eine Zahl plus, minus, sehr viel plus und sehr viel minus.
Angeber.
Ja. Moment, das wäre wiederum typisch Männer. Wenn man das messen könnte.
Wenn man das messen könnte, dann würden
wir mit dieser Zahl hausieren gehen, wenn sie über dem Durchschnitt liegt.
Ja.
Wenn sie unter dem Durchschnitt liegt, würde ich, ich habe das nie gemessen. Ich weiß nicht, wie viel ich pro Sekunde.
Und dann würden wir aber die zweite Messung, die man vielleicht macht, nämlich die Effektivität dieser Spermien, verschweigen, wenn die nicht so gut ist.
Ne? Ja,
weil
wir wissen,
Männer werden immer weniger fruchtbar. Das heißt, egal wie viel Spermien du produzierst, wenn die kleinen Krepel nicht schnell genug schwimmen, dann passiert ja auch nichts.
Nein, aber wir würden uns dann gegenseitig an die Wand nageln. Mit, also ich habe 1700 pro Sekunde. Ja, aber dein Fruchtbarkeitsfaktor ist ja nur 7. Meiner ist ja 9,8. Also das macht ja den entscheidenden und so weiter.
Ja.
Wir sind eben ein kompetitives Geschlecht. Also jedenfalls, diese Spermien haben zwei Probleme. Es werden wahnsinnig viele produziert.
Mhm.
Und zweitens, sie können auch relativ lange überleben.
Mhm.
Und du musst ja wirklich, also ich meine, es reicht nicht ein Spermium zur Befruchtung, aber theoretisch eben doch. Und um eine ganz zuverlässige Unfruchtbarkeit herzustellen, musst du eben wirklich diese Produktion eigentlich auf Null bringen. Und das ist eben auch nicht ganz unproblematisch.
Ja.
Und es wird sich jetzt eben zeigen, was dieses Medikament in welcher Dosierung zu leisten in der Lage ist.
Das heißt, das Erste ist erstmal, man macht mehrere Studien. Jetzt klingt ja 50 Leute nach wenig. Bin ich da schief gewickelt? Also sind die meisten klinische Studien eher solche Zahlen oder ist das so, weil das wieder sozusagen eine Zwischenstufe ist und irgendwann probiert man das dann mit 1000 Probanden? Wie funktioniert sowas normalerweise?
Das hängt ja ganz stark davon ab, was für ein Medikament das ist. Und in diesem Fall sind ja große Zahlen möglich, weil du ja nicht nach Patienten mit bestimmten Krankheiten oder gar seltenen Krankheiten suchen musst. Also es gibt Studien mit sehr kleinen Zahlen, weil es sich um seltene Krankheiten handelt. Und es gibt eben Studien mit größeren Zahlen. Hier ist es ja zumindest erstmal sehr leicht, Probanden zu finden. Ich habe keine Ahnung, wie das Studiendesign weitergeht, aber man kann ja davon ausgehen, dass das ein Riesenmarkt ist. Also wenn du wirtschaftliche Interessen unterstellst, was man bei einer Pharmafirma ja darf.
Würde ich tun.
Würde man tun können. Also dieser Markt ist potenziell riesig und insofern ist das Interesse der Firma, dir das Medikament auf den Markt zu bringen, potenziell riesig und insofern werden die alles tun, um es auch möglichst schnell zu tun.
Jetzt frage ich aber trotzdem blöd nochmal nach. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass man noch 1-2 Jahre Studien machen muss. Und dann gibt es eine Zulassungsphase. Ich weiß, das kann auch dauern, wobei ich auch denke, da bei gesellschaftlich großem Interesse geht das vielleicht ein bisschen schneller. Trotzdem die 10 Jahre, die es eventuell noch dauern kann, rechnet das schon mit ein, naja, man findet doch noch einen Fehler oder 10% der Männer, wo es nicht wirkt und man muss dann den Wirkstoff nochmal ein bisschen ändern und so weiter und so fort? Oder ist das einfach nur, um Leuten keine Hoffnung zu machen oder um die ganzen, sagen wir mal, Pillen für die Frau, die man noch im Lager hat, abzuverkaufen?
Was steht da? Ja, genau. Ist klar, weil sobald diese Pille auf dem Markt ist, wird ja keine Frau mehr verhüten müssen, weil wir Männer alle immer freiwillig und mit großer Begeisterung.
Okay, ich merke, da ist ein kleiner Logikfehler in meiner Argumentation. Ja, aber warum werden diese 10 Jahre so gehandelt?
Also der Grund kann nicht sein, eigentlich zumindest nach meiner Logik, kann nicht sein, dass man sozusagen ein Versagen des Medikaments mit einpreist, weil dann ist die Studie eben einfach zu Ende.
Ah ja, okay.
Und dann dauert sie nicht länger, sondern dann ist sie vorbei. 10 Jahre, ich weiß nicht, wo die Zahl jetzt herkommt, aber 10 Jahre, also es kommt mir schon irgendwie viel vor, wobei ich jetzt keinen Überblick habe, wie lange normalerweise Medikamente brauchen. Diese hier haben ja schon einige Stufen genommen. Also sie haben ja schon in Tierversuchen nachgewiesen, dass sie wirken können. Und die Phase beim Menschen, die ist ja schon ein ganz, ganz fortgeschrittener Schritt, wenn man so will. Also insofern, 10 Jahre klingt lang. Ich kann nicht sagen, ob das ganz ungewöhnlich oder geradezu verdächtig lang klingt, aber ich hätte da keinen Verdacht in irgendeine Richtung, weil wirtschaftliche Interessen und gesellschaftliche Interessen gehen ja in dem Fall Hand in Hand.
Das ist eben die Frage und möglicherweise ist das trotzdem jetzt ein entscheidender Schritt, wo wir nochmal hingucken müssen. Erinnerst du dich an die Vasektomie per Mikroschalter?
Nein.
Also das ist ganz interessant. Ein Mann, Clemens Biemek, hat gesagt, wenn man bei einer Vasektomie den Samenleiter durchtrennt, so, und wenn man den theoretisch wieder zusammenflicken kann, dann muss es doch auch möglich sein, im Prinzip quasi den Samenleiter irgendwo zu trennen, eine Art Ventil dazwischen zu setzen, was man mit Schalter an- und aufmachen kann.
Ja.
Und genau das hat er erfunden und hat es bei sich selber einsetzen lassen. Und es gab ein riesiges Medienecho und hat es dann auch weiterentwickelt und weiter perfektioniert. Und das ist jetzt viele, viele Jahre her. Inzwischen hat er jemanden, der mit der Presse redet. Er macht das gar nicht mehr selber. Er ist bitter enttäuscht von der ganzen Geschichte. Habe ich in einem Artikel in der, vielleicht war er auch Schweizer, also ich habe es in der Schweizer Zeitung auf jeden Fall gelesen. Mhm. Auf jeden Fall deutschsprachig, weil niemand Interesse daran hatte. Seine These, kann ich auch nachvollziehen, ist, naja, so einen Schalter kaufst du halt einmal. Dann hast du 100 Euro für den Schalter ausgegeben, kannst immer an- und ausschalten, deine Fruchtbarkeit, so. Aber die Pille bringt ja jeden Monat Geld. Nun würde dieses Präparat, dieses neue für den Mann, ja auch jeden Monat Geld bringen. Aber man könnte ja auch sagen, wenn das im Prinzip weniger Geld bringen würde als Hormonpräparate für die Frau, dann wird dieses Medikament dann das Licht der Welt wahrscheinlich doch nicht erblicken.
Ja, aber da ist ja wiederum auch ein logischer Fehler drin, weil die Firma, die es herstellt, Your Choice Therapeutic. Du ahnst, was ich sagen will. Diese Firma hat ja nun nichts zu tun mit Firmen, mit anderen Firmen, die Pille für die Frau herstellen. Und diese Firma, der ist es egal, ob sie den Markt für die anderen Firmen kleiner macht. Beziehungsweise, das wäre ja willkommen. Insofern finde ich es in sich nicht logisch.
Aber genug Geld braucht die dann ja auch schon für die Forschung. Weil das ist ja das Problem. Ja. Irgendwann war sozusagen das Geld am Ende des Erfinders des Hodenschalters und er hätte noch ein paar Millionen gebraucht und die wollte ihm eben keiner geben, weil es die existierenden Geschäftsmodelle kaputt macht. Also du könntest einsteigen. 3 Millionen.
Ja, Moment, aber du könntest auch einsteigen und jeder andere könnte es auch. Und
ich habe die 3 Millionen leider nicht.
Ach so, das wusste ich nicht.
Ja, das ist das Problem.
Das wusste ich nicht.
Ja.
Wirklich nicht?
Nein,
Entschuldigung. Entschuldigung. Also wenn es ein Produkt gibt, was zur Not auch auf Kosten von anderen Produkten erfolgreich ist und viel Geld bringen kann, dann finden sich auch Investoren. In diesem Fall kann ich nicht beurteilen, was da schiefgegangen ist. Wirklich nicht. Aber die normale Vasektomie gibt es ja auch. Also
stimmt.
Ist die eine Kassenleistung?
Keine Ahnung.
Ich auch gar keine Ahnung.
Ich habe als Moderator ja keine Kassenzulassung, weißt du? Deswegen kann ich dir das nicht sagen.
Also keine Ahnung, aber diese Vasektomie gibt es. Warum soll es keine reversible Vasektomie geben, die eigentlich viel besser wäre?
Ja, vor allem, du kannst den Schalter ja selber an- und ausschalten. Das Problem ist halt nur, wenn man nicht genau weiß, in welchem Zustand der Schalter ist. Das habe ich mir überlegt. Es müsste ja so eine Art Bluetooth-Verbindung geben. Oder man muss das wirklich gut tastbar machen. Sonst denkst du, habe ich heute ein- oder ausgeschaltet?
Ja, genau. Wie bei dem Kocher, den wir gestern über Nacht versehentlich angelassen haben, weil er sich nicht selber ausstellt. Da habe ich dann einen Muffel gekriegt. Das sollte man in der Tat wissen. Kann ich in dem Fall nicht beurteilen, aber es gibt keinen Grund, irgendwie zu vermuten, dass eine Firma, die ein solch potenziell erfolgreiches Medikament auf den Markt bringen könnte, in irgendeiner Form davor zurückschreckt, Erfolg zu haben. Also den gibt es einfach nicht. Es gibt noch ein bisschen Wasser, was ich in den Wein schütten muss bei diesem Medikament. Die Wirksamkeit setzt also gar nicht sofort ein, weil du brauchst lange, bis die Produktion der Spermien wirklich total runtergefahren ist. Also muss potenziell 3 Monate lang diese Pille nehmen.
Und wir wissen ja, wie vergesslich Männer sind.
Naja, ich glaube, wenn es ihnen wirklich wichtig ist, sind selbst Männer nicht vergesslich. Aber du musst es lange nehmen, bevor es wirkt. Das ist natürlich schon ein doofer Nachteil. Aber langfristig ist es natürlich, man weiß jetzt auch nicht, wie robust das System ist. Also wenn du es jetzt tatsächlich mal vergessen hast oder zweimal, ob dann die ganze Wirkung hin ist und du hast weitere 3 Monate, dann kannst du es wahrscheinlich wirklich vergessen. Aber ich finde es ein hochinteressantes Medikament, weil es eben relativ nebenwirkungsarm oder vielleicht sogar nebenwirkungsfrei ist, nach heutigem Wissen. Aber das ist bei 16 Personen über einen kurzen Zeitraum natürlich überhaupt nicht zu sagen. Aber in der Theorie kann es eben nebenwirkungsfrei sein. Und wenn das so sein sollte, dann ist es natürlich eine ganz große Hoffnung, um eben einfach auch Akzeptanz bei Männern hervorzurufen.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.